Ein Blick auf die Zukunft. Was bringt sie? Eine Frage, die Dr. Ruth Seliger in ihren Büchern und in ihrer Tätigkeit als Beraterin häufig bewegt. Als Begleiterin von Veränderungs-, Lern- und Entwicklungsprozessen in Organisationen, Wirtschaftsunternehmen, öffentlichen Einrichtungen, NGOs, hatte und hat Frau Dr. Ruth Seliger Möglichkeiten, dazu beizutragen, neue Perspektiven und Lösungen anzustoßen, gemeinsam zu erarbeiten. Für ihre Arbeit war und ist ihr wichtig, eine Theoretikerin mit Liebe zur Praxis und eine Praktikerin mit Liebe zur Theorie zu sein. Ihre Bücher haben ihr dabei geholfen, ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken zu ordnen und diese an KollegInnen weiterzureichen. Und im heutigen Podcast-Gespräch sprechen wir über ihr Buch »Systemische Beratung der Gesellschaft – Strategien für die Transformation«, erschienen 2022 beim Karl-Auer Verlag und brandaktuell, wie das Miteinander in der Gesellschaft immer wieder aufzeigt. Denn zwischen Einsicht und Handeln klafft immer wieder eine große Lücke, so Frau Dr. Ruth Seliger. Wir führten das Podcast-Gespräch während der Sommerferien. Frau Dr. Ruth Seliger befand sich in Italien und unsere Internetverbindung war hier und da etwas fragil. Was der Kraft der Inhalte und Gedanken meines Erachtens keinen Schaden zufügte. Hallo! Und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab! Guten Morgen, Frau Dr. Seliger. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für meine Fragen und für meine Neugierde und heiße Sie herzlich willkommen im Podcast.
Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich würde einfach gleich einsteigen und in medias res gehen. Ist es für Sie in Ordnung, wenn wir gleich durchstarten?
Absolut in Ordnung.
Absolut in Ordnung. Frau Dr. Seliger, was ist Gesellschaft und wie verändert sich Gesellschaft?
Ja, das ist eine große Frage, die Sie mir da stellen. Ich habe es mir im Vorfeld überlegt und ich würde zwei Antworten geben. Das eine ist das, was Gesellschaft ausmacht, ist das, was alle als Gesellschaft definieren. Also es ist sozusagen Ergebnis eines Diskussionsprozesses als lebendes System, ist das ja immer ein Diskussionsprozess. Und die Diskussion läuft natürlich immer auch um die Frage, was ist jetzt unsere Gesellschaft? Das heißt, es geht zunächst um Grenzziehungen. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Wer ist drinnen, wer ist draußen? Und das ist, denke ich, ein Prozess, den es immer gibt, auch heute, ganz, ganz massiv und mit mehr Öffentlichkeit wahrscheinlich als früher. Also die Frage der Grenzziehung, was entscheiden die, die sich als Gesellschaft definieren, was die Gesellschaft ist und was sie nicht ist, was außerhalb steht. Das ist so die eine Antwort, die ich geben möchte. Und die andere ist, dass Gesellschaft natürlich hochkomplex ist und daher immer auch eine Form von Form braucht, eine Selbstorganisation. Und natürlich ist diese Selbstorganisation, welche Form haben wir, welche Regeln gelten hier, welche Gesetze gelten hier, welche Strukturen erweisen sich als sinnvoll für das, was unser Überleben als Gesellschaft sichert. Auch das ist natürlich Teil des Diskurses oder zentrales Thema eines gesellschaftlichen Kurses. Also wenn ich das zusammenfasse, das eine ist der Diskurs über Grenzen, und das andere ist der Diskurs über die Form, die Strukturen. Also sind wir eine demokratische oder eine autoritäre Gesellschaft? Sind wir ein feudales System oder was auch immer? Das ist Thema eines Diskurses. Wobei nicht gesagt wird, dass alle immer an diesem Diskurs teilnehmen.
Mhm. Und wie verändern sich dann Gesellschaften?
Naja, es gibt ja da auch ganz viele Theorien, die da relativ wenige Impulse setzen. Also das eine ist sicher Sprache gewesen, um aus einer Horde sozusagen eine Gruppe zu machen. Aber es sind de facto schon, denke ich, technologische Entwicklungen, die zur Sesshaftwerdung geführt haben, wo dann sozusagen ein Zaun um das Grundstück gemacht wurde. Und es sind oft Impulse von außen, die Veränderungen notwendig machen, weil sie die Art und Weise, wie die Gesellschaft lebt, verändern. Also Technologien, Techniken, Kulturtechniken, die entwickelt werden durch was auch immer, durch Zufälle, durch Forschung, was auch immer, wie immer solche technologischen Entwicklungen entstehen. Also ich würde schon sagen, dass von daher die größten Impulse kommen, aber natürlich auch, wie man das heute gut sehen kann, aus Problemen, die die Gesellschaft zu lösen hat. Also heute Umweltprobleme, Ungleichheitsprobleme, Kriegs- und Friedensprobleme. Also wir haben eine ganze Menge von Problemstellungen, die in ihrem Diskurs wahrscheinlich auch die Gesellschaft sehr verändern werden. Also so würde ich das mal sagen. Es ist ein bisschen ernüchternd, weil meine These ist nicht, dass wir die Gesellschaft dadurch verändern, dass wir aus uns heraus jetzt einen Impuls setzen. Er kommt meistens von außen und wir müssen darauf reagieren in einer Weise, die halt jeder Gruppierung am sinnvollsten und zielführendsten erscheint.
Sie sagen gerade, wir müssen drauf reagieren. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn dann Wege aus diesen Krisen oder aus diesen Problemen heraus? Und wenn ja, welche?
Naja, die Frage suggeriert ja, dass es einen krisenfreien Zeitraum gibt, in den stolpert man quasi hinein und aus dem wurstelt man sich wieder raus. Nicht so ein Bild entsteht da. Aber so, glaube ich, kann man gesellschaftliche Prozesse nicht verstehen. Die sind einfach kontinuierlich und die sind immer durch ein Ringen über Gegensätze von Zielen, von Interessen, von Möglichkeiten dadurch getrieben und sie sind eigentlich etwas sehr Kontinuierliches. Daher würde ich sagen, nein, aus der Krise gibt's keinen Ausweg oder keinen nächsten Schritt in einen krisenfreien Raum. Es gibt nur den Weg in die nächste Krise, wo wieder neue Unterschiede miteinander zu kämpfen haben. Ich zitiere gern diesen Satz von Antonio Gramsci, dass die Krise darin besteht, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann. Und da beschreibt er sozusagen einen Punkt in diesen Prozessen, wo Widersprüche sich zuspitzen. Wenn das Alte stirbt, das stirbt nicht freiwillig. Ja, also wir erleben das gerade meiner Ansicht nach, erleben wir gerade, wie dieses aktuelle Paradigma von Macht, Geld und Männern und Erdöl eigentlich stirbt. Und es weiß auch, dass es stirbt, weil es keine Zukunft hat. Das Neue aber noch nicht da ist. Und zu diesem Zeitpunkt der Zuspitzung, da haben wir schon so etwas, was man als Krise bezeichnen kann, weil es in dieser Situation unendlich viele Möglichkeiten des Handelns gibt. Und die Krise ist dann etwas eingeschränkt, wenn die Möglichkeiten reduziert oder auf etwas ausgerichtet werden. Und da gibt's natürlich die Befürchtung, dass wenn die Möglichkeiten eingeschränkt werden, dass das dann autoritäre, totalitäre Ideen sind, die sich da durchsetzen, aufgrund der überbordenden Komplexität. Und die Hoffnung ist, dass aus dieser überbordenden Komplexität sich etwas anderes, das nicht autoritär ist, herausentwickeln kann.
Mhm.
Und dann geht's weiter in die nächste Krise.
Ja, Sie schreiben auch in Ihrem Buch, Wege entstehen, indem wir sie gehen. Und da ist ja auch kein Ende in sich, sondern wir gehen ja immer weiter. Die Wege werden immer weiter begangen, sodass es, denke ich, nachvollziehbar ist, was Sie gerade gesagt haben, dass wir praktisch von Krise zu Krise stolpern, mal hinfallen, vielleicht mal besser laufen, je nachdem. Sie schreiben in Ihrem Buch von der sogenannten Change-Formel. Das ist so eine Art Kompass für Transformieren. Und Sie sagen absichtlich Transformieren und nicht Kompass für Transformation. Also Sie nehmen das Verb anstatt des Nomen oder des Substantives. Warum? Warum nehmen Sie genau das Verb und nicht das Substantiv?
Ja, Also vielleicht noch kurz zu dem Zitat, das ist nicht von mir, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, dieser Satz, Wege entstehen im Gehen, der sagt ja eigentlich, dass die Wege gar nicht da sind, sondern wir sie erst machen. Also die Wege entstehen dadurch, dass wir gehen und wir uns so quasi ununterbrochen in eine Wildnis hinein wagen müssen und experimentieren müssen und suchen müssen und Unsicherheit ertragen müssen, um den nächsten Schritt zu gehen und der nächste Schritt. Und der nächste Schritt erzeugt dann einen Weg. Aber das sieht man erst, wenn man zurückschaut, was der Weg war. Vor sich hat man Ungewissheit, Unklarheit und so weiter. Und in diesen Gedanken hinein ist diese Change-Formel wirklich extrem hilfreich. Auch die ist nicht von mir erfunden. Ich muss das auch immer wieder, weil ich sehr viel von wissenschaftlicher Redlichkeit halte. Muss ich das auch so sagen? Das ist nicht von mir, es ist eine alte Geschichte in den USA entwickelt worden und dann weiterentwickelt. Mein Beitrag zu dieser Formel ist, dass ich einen kleinen Switch gemacht habe, denn die Formel hat früher geheißen, also so wie ich sie kennengelernt habe, bevor ich sie verändert habe, hat sie geheißen, D mal der Driver, mal den mal der Vision, mal den First Steps, must be bigger than resistance, also multipliche Formel. Und ich habe das dann verändert, weil ich damals sehr viel mich mit positiver Psychologie und so weiter beschäftigt habe und haben mir gedacht, na, also nur gegen den Widerstand der Veränderung kann Veränderung nicht stattfinden, sondern sie muss mit einer Energie gemacht werden. Und dann habe ich diese Ressourcen hinein operiert sozusagen in diese Formel und statt dem Widerstand den Begriff der Energie. Also heute heißt die Formel, also der Treiber, also sprich die Angst oder das Motiv, die Ziele, mal der Vision, mal den Ressourcen, den Mitteln, den Möglichkeiten, die wir haben, mal den Ideen für erste Schritte, First Steps, das ist gleich Veränderungsenergie. Das ist jetzt die Formel, so wie sie ist. Also nicht größer als der Widerstand, sondern ist gleich Energie. Und um das geht's. Und ich halte das auch für den systemischeren Zugang, weil es hier immer um lebende Systeme geht und die haben nun mal als Lebensgrundlage Energie. Wenn es darum geht, geht es um Energie. Ja.
Genau, und in dieser Change-Formel, die Sie auch als Kompass, so wie
ich
sehen, genau, da sprechen Sie vom Kompass für die Transformierung. Und da war die Frage, warum Sie eben das Verb benutzen und nicht das Substantiv oder das Nomen.
Genau. Ja. Naja, das ist eine grammatikalische Frage, schlussendlich. Aber es ist an der Oberfläche eine grammatikalische, aber im Hintergrund eine gedankliche Frage. Also wir beschreiben in der Grammatik Zeitworte mit Dingen. Es heißt ja auch, also sind Verben Zeitworte, die eine Tätigkeit beschreiben. Mit Hauptwörtern, mit Substantiva oder Nomen beschreiben wir Gegenstände. Und Gegenstände haben bestimmte Eigenschaften. Also man kann sie anschauen, anfassen, man kann sie mitnehmen, kaputt machen, reparieren. Sie sind sozusagen ein Gegenstand, also etwas, was uns gegenüber steht. Und das ist ein Bild von Transformation, das ich für absolut irreführend halte. Weil Transformation ist nicht ein Gegenstand, den man jetzt hernimmt und dann modelliert oder weiterschiebt sozusagen in der Geschichte, dass man sagt, jetzt war hier Transformation, jetzt nehmen wir sie und setzen sie auf den nächsten Schritt. Sondern es ist ein Prozess und es braucht daher das Zeitwort, das Verb, um zu beschreiben, um was es hier geht. Das ist eine klitzekleine Änderung, aber ich denke, schon allein der Begriff Kompass für Transformieren ist irritierend genug, weil alle Welt von Transformation spricht, spreche ich von Transformieren. Und ja, vielleicht noch dazu gesagt, ich habe auch hier eine Anleihe genommen bei Karl Weig, der dieses Buch Der Prozess des Organisierens geschrieben hat und eben auch sagt, wir können gar nicht von Organisation sprechen. Eine Organisation ist kein Ding, sondern es ist ein Prozess von Kooperationen. Dieser Gedanke, den finde ich einfach extrem erhellend und hilfreich dann auch im Umgang damit, weil es immer um die Frage geht, was tun wir?
Mhm. Wenn Sie jetzt vom Wir sprechen, dann meinen Sie ja uns Menschen. Und wenn ich jetzt auf Ihre Formel schaue, dann kommt sich bei mir natürlich gleich die Frage ins Hirn, welche blinden Flecken haben wir Menschen denn häufig, gerade bei der Transformierung? Was denken Sie?
Naja, das ist eine leichte Frage für mich. Weil ich habe ja die Erfahrung mit dieser Formel, mit diesem Kompass ja über also wirklich viele Jahrzehnte in der Beratung für Change Management, in der Zusammenarbeit mit Führung, mit internen Professionals gemacht. Die schwierigste Frage und daher auch der blindeste Fleck von allem sind immer die Fragen nach den Ressourcen. Da gibt's das meiste Erstaunen, die meiste Abwehr auch, weil man dort nicht hinschauen will. Wenn man etwas verändern will, hat das meistens einen Ausgangspunkt bei einem Problem, bei Defiziten. Und der nächste Schritt, und den sind wir auch gewohnt aus unserem technischen Denken, dass wenn wir einen nächsten Schritt tun, dann schauen wir, was die Ursache des Problems ist. Das ist der normale Weg. Und wir graben uns durch diese Suche nach den Ursachen richtig hinein ins Problem und haben die Erwartung, und das ist bei Maschinen durchaus zutreffend, ist es ja richtig. Also wenn ein Auto kaputt ist und nicht mehr bremst, dann ist es gut zu schauen, was die Ursache ist, dass die Bremse nicht funktioniert und mir dann eine neue einzubauen. Aber in allen lebenden Systemen führt das zu nichts. Also auch die Suche nach den Ursachen für Probleme führt nirgendwo hin, außer weitere Facetten des Problems. Und insofern ist die Hypothese, die Frage nach den Ressourcen Lösungspotenzial enthält und die Suche danach daher auch produktiver ist, wenn es um Transformationen geht. Und gleichzeitig wehrt man sich da dagegen, schaut dort gar nicht hin. Also das ist immer das größte Aha-Erlebnis, wenn man sagt, na was habt ihr denn schon, was ihr nützen könnt? Wo gibt es denn schon Strömungen, Tendenzen, Trends, auch Experimente, die euch zuversichtlich machen, wo schon etwas funktioniert, das man benutzen kann, das man meinetwegen kopieren oder vergrößern kann. Also das ist schon wird ungern hingeschaut. Wenn man dann hingeschaut hat, entsteht wirklich sowas wie Euphorie. Mhm. Also, oh, da gibt's was. Wahnsinn. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Vielleicht noch einen zweiten Gedanken. In Veränderungsprozessen aller Art, sei es also Change-Prozesse in Organisationen, seien das große Transformationsprozesse in aller Gesellschaft, gibt's immer ein Grundbild, sagen wir so. Nämlich, wer immer etwas verändern will, tut das, weil er oder sie, und das sage ich jetzt unter großen Anführungszeichen, ja, ein Opfer der Situation ist. Und der Gedanke, dass man eigentlich selber Teil des Problems ist, dass man selber etwas zum Entstehen, aber auch zum Aufrechterhalten eines Problems beiträgt, das ist der unangenehmste Gedanke. Und das ist aber ganz wichtig. Ja, also ich möchte das an einem ganz aktuellen oder relativ aktuellen Beispiel mal so festmachen. Also gestern hat Donald Trump verkündet, dass er die Polizei von Chicago unter die Nationalgarde stellt, also ihr unterstellt, was ein massiver Eingriff in ein demokratisches System ist. Und jetzt sitzen natürlich die Demokraten da und sind entsetzt und finden das schrecklich und undemokratisch. Aber die Frage, was ist unser Beitrag als Demokraten, als demokratische Partei gewesen, dass das möglich wird, die ist extrem unangenehm. Also da analysiert man lieber, wie undemokratisch der Trump ist, was er ja ist, aber man schaut nicht hin auf die Frage, das wäre so ein Vorgriff auf eine Ihrer Fragen, die Sie mir stellen wollen oder werden. Was sind so gute Fragen in so einem Prozess? Da ist die gute Frage, wie ist es euch Demokraten gelungen, einen Trump zu produzieren? Und da gibt's gute Antworten drauf. Ja, also wir haben eine Frau des obersten Gerichtshofs nicht einfach mit dem Tod entlassen, sondern die ist einfach in Pension gegangen in einer Zeit, wo der Trump nachbesetzen konnte. Daher haben wir jetzt einen von einer republikanischen Mehrheit überschatteten obersten Gerichtshof in den USA, der Trump alle Wege öffnet. Wir haben einen Kandidaten, der vollkommen ungeeignet ist, in den Wahlkampf geführt. Und wenn man da hinschaut, dann kommt man auf die Frage der Eigenverantwortung. Und das ist die Täterschaft. Deswegen diese Opfer-Täter-Gegenüberstellung. Also, dass der blinde Fleck und die unangenehmste Frage ist, was ist unser Beitrag? Was ist unser Beitrag gewesen, um eine Situation herbeizuführen, die wir nicht wollen und die wir ändern müssen? Das ist der Ausgangspunkt. Macht das Sinn, wenn ich das?
Das macht für mich sehr wohl Sinn. Vielen lieben Dank auch für das Beispiel mit Trump und den Demokraten. Ist ja bei vielen Dingen so. Und natürlich ist es immer leichter, beim anderen die Schuld zu suchen und zu finden, als bei sich selber nachzuschauen. Das kenne ich auch schon bei kleineren Kindern, die sagen, er oder sie war es und ich habe ja gar nichts getan. Also ich glaube, das ist so leider ein bisschen ein menschliches Problem.
Genau.
Frau Dr. Seliger, Sie unterscheiden in Ihrem Buch oder Sie differenzieren in Ihrem Buch auch unter anderem unter Utopie, Vision und Zielen. Und da würde ich ganz gerne nochmal nachhaken. Warum ist aus Ihrer Sicht es so wichtig, Visionen klar von Zielen oder Utopien zu unterscheiden?
Also wenn man sagt, dass es in Transformierungsprozessen, in Veränderungsprozessen natürlich auch um Richtungen geht und um das Handeln geht. Also es passiert ja nicht von alleine. Es müssen Menschen etwas tun. Und um etwas zu tun, brauchen sie eine Richtung, in die sie sich bewegen wollen oder etwas bewegen wollen. Und diese drei Begriffe, die haben jetzt, das ist das Unterscheidungskriterium für mich, unterschiedlich starke Handlungsimpulse. Also wenn ich bei der Utopie anfange, ja, Utopien können völlig von der Realität abgekoppelt sein, die vielleicht schön oder als Dystopie furchtbar ist, die aber nur ein Bild ist, das vielleicht künstlerisch gestaltet oder sonst wie zum Schrecken von kleinen Kindern gemacht ist, keine Ahnung. Aber sie haben noch erstens weniger Realitätsbezug, können völlig verrückt sein. Und sie haben dadurch, dass sie keinen Realitätsbezug haben oder keinen starken zumindest, auch keinen großen Handlungsimpuls. Ja, also man sagt nicht, ich habe eine Utopie und jetzt gehe ich los und realisiere die. Das ist bei Visionen schon etwas anders. Visionen sind schon etwas mehr an die Realität angekoppelt, in der Form, dass sie sagen, wenn wir die Probleme, die wir heute haben, also Umweltkatastrophe, wenn wir die gelöst hätten, wie schaut's dann aus? Ja? Und da kommen wir auch in eine Zukunftskonstruktion, aber eine, die an eine Realität angekoppelt ist. Ja. Und vielleicht auch wieder ein Beispiel. Ich bin noch sehr unter dem Eindruck dieser Pressekonferenz von Donald Trump von gestern. Man muss diesen Rechten schon zugestehen, dass sie genau das gut können. Ja. Also wenn Trump gestern sagt, ich unterstelle jetzt die Polizei von Washington DC, der Nationalgarde, dann begründet er das einerseits mit einer sozusagen Problembeschreibung, die in Wirklichkeit frei erfunden ist, aber wie auch immer. Also, dass wir so große Probleme in Washington haben, dass das notwendig ist. Aber er zeichnet eine Vision und man muss ihm genau zuhören. Das ist gut einstudiert. Er zeichnet eine Vision, die da heißt, und wenn wir das haben, dann können sie wieder des Morgens und Abends ruhig mit ihrem Hund auf die Straße gehen. Dann können ihre Kinder wieder sicher in die Schule gehen. Das sind so die Visionen, die sagen, wenn wir das Problem gelöst haben, dann schaut's folgendermaßen aus. Visionen sind, und deswegen ist das Beispiel mit Trump so wichtig, die sind nicht automatisch gut oder schlecht. Es kommt immer darauf an, wer welche Vision formuliert. Aber was man lernen kann, ist, welche Kraft in einer Vision steckt. Ja? Also wenn ich ein gutes Bild habe davon, wie es anders ist, wenn das Problem gelöst ist, dann habe ich einen stärkeren Impuls, etwas zu tun. Das ist der Gedanke dahinter. Also das zur Vision. Und die Ziele sind natürlich viel konkreter. Das ist das Konkreteste, was wir haben. Da geht es um Strategie. Da geht es darum, wir werden daher, um zu dieser Vision zu kommen, folgende Ziele setzen. Also wir werden bis in einem Jahr das und das und wir werden diese Meilensteine setzen, diese Schritte setzen und andere nicht. Ja, also das, die Ziele definieren ganz konkrete Handlungsrichtungen und können auch runtergebrochen werden auf Teilziele und so weiter. Also es geht immer um die Kraft, die in diesen Handlungsimpulsen steckt, die dieses Unterscheidungsmerkmal dieser Differenzierung will.
Und ich habe Sie jetzt vorher so verstanden, dass wenn wir das Ziel anschauen oder auch unsere Visionen vielleicht in Worte fassen, dass wir dann ressourcenorientiert schauen müssen, weil das eben mehr Energie freisetzt, als wenn wir defizitär unterwegs sind. Da habe ich Sie, glaube ich, richtig verstanden, oder?
Ja, im Prinzip ja. Also ja, weil man mit Defiziten nichts weiterbringt. Ne? Defizite machen einen deprimiert und traurig und schwach. Also auch hier, wie der Trump zitiert, der sagt, um das Problem zu lösen, haben wir die Ressource. Erstens, ich bin Präsident und kann darüber entscheiden. Eine Ressource, zweite Ressource. Wir haben die Nationalgarde und da auch das Militär, das hat er auch genannt, das sind seine Ressourcen. Abgesehen, wenn Sie diese Pressekonferenz gesehen haben oder hätten, ist die Inszenierung auch eine Ressourceninszenierung, denn zu seiner Seite standen, ich habe gesagt, diese Wackelhunde, diese Nickhunde, die daneben gestanden sind und seine Kraft und Macht sozusagen noch mit unterstützt haben visuell. Und das sind Ressourcen, auf die er da zugreift. Ja? Und das schmerzt mich oft in der Seele, dass die aus meiner Sicht die guten Ziele haben, also für Demokratie und Frieden und Freiheit, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit sich einsetzen, nicht verstehen, wie wichtig es ist, die Kommunikation so zu gestalten, dass sie die Menschen tatsächlich nicht nur abholt, sondern auch unterstützt, in Bewegung bringt. Die Rechten machen das leider Gottes sehr, sehr gut. Und das ist ja, mein Bemühen ist, denen, die gute Ziele haben aus meiner Warte, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, solche Instrumente nicht in die Hand zu geben, sondern auch sehr zu empfehlen, sie zu verwenden, mit den eigenen Themen und den eigenen Zielen.
Ja. Wie unterstützen Sie denn die Menschen am zielführendsten, dass sie ihre Ressourcen bestmöglich einsetzen können? Könnten Sie da ein Beispiel nennen oder ist das jetzt zu speziell?
Naja, also ich kann es jetzt nicht instrumentell beantworten. Also dann machen Sie das. Aber ich denke, einer der wichtigsten Dinge dabei ist, es geht, wenn es um gesellschaftliche Transformierung geht, dann geht es ja darum auch um den Gedanken, dass das die einzelne Person nicht allein machen kann. Und das wird auch nicht gelingen, wenn Menschen sich nur zusammentun als Bewegungen. Also es braucht hier Organisationsformen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was ich tue, dann versuche ich, Organisationen zu unterstützen, die sich diesen Zielen von mehr Demokratie oder besserer Demokratie, gesellschaftlicher Entwicklung in Richtung einer besseren, friedlicheren, gerechteren und so weiter Welt engagieren. Und das sind ja viele, die aus dem Umweltbereich, aus dem Sozialbereich und so weiter kommen. Aber die müssen sich organisieren und also Organisationen gründen und gestalten. Und da ist mein Beitrag, sozusagen die Erfahrungen, die ich habe mit anderen, mit Unternehmen oder anderen Organisationen, die sich in Veränderung befinden, dabei zu unterstützen, ihre Ziele des Transformierens mit den Methoden, die ich kenne, einfach zu begleiten. Das sind dann eben alle die Methoden von also Zielsetzungen bis hin hinunter zu diesen ganz technischen Fragen wie zirkuläre Fragen oder Visualisierungen. Also ich bin selber eine, die mit dem Flipchart sozusagen verwachsen ist. Ich kann ohne ein Bild zu machen gar nicht reden meistens. Aber ich habe auch sehr oft meinen Kollegen für das Graphic Recording dabei, so dass Bilder entstehen. Also es sind so ganz viele Tools, die Übungen, kleine Übungen, Exkursionen, Learning Journeys. Also es gibt unendlich viel Methodik, die aber jetzt nicht sozusagen aus einem Methodenkasten entnommen werden kann, schon auch, aber viele Methoden entstehen einfach, weil sie erfunden werden, weil sie gerade in der Situation hilfreich sind. Die Methoden entstehen ja nicht in Büchern, die entstehen in der Praxis. Und deswegen kommt es immer darauf an, um was geht es da gerade, was ist die Situation, was ist das Problem, das zu lösen ist, in welche Richtung will man gehen, und dann nimmt man die Methode, die man kennt, oder man erfindet eine neue.
Mhm. Sie haben jetzt gerade selber schon Bilder angesprochen. Das bringt mich jetzt auch zu der Frage, gibt es so ein Kapitel oder eine Idee oder ein Bild aus Ihrem Buch, das Sie jetzt heute noch sehr überrascht oder auch berührt? Ich frage deswegen diese Frage, weil Sie fangen ja ganz am Anfang Ihr Vorwort so an vom Buch, dass Sie sagen, Sie wollten eigentlich ein ganz anderes Buch schreiben. Und während des Schreibprozesses hat das Buch selber entschieden, nee, wir schreiben das jetzt mal anders, und dann hat das Buch was anderes geschrieben. Also natürlich waren Sie, aber es hat sich selber entwickelt. So, deswegen nochmal zurück zur Frage, gibt es da irgendwelche Kapitel, Ideen, Bilder, wo Sie sagen, das ist was, was mich heute noch sehr berührt am Buch, das ist was mich noch sehr überrascht?
Also überraschen tut mich eigentlich die Resonanz auf das Buch. Ich habe da schon immer wieder das Gefühl, ich habe einen Punkt getroffen und da liegt was in der Luft, wo das Buch hilfreich ist. Also ich kann es jetzt nicht einen einzelnen Punkt herausnehmen, aber ich, für mich ist das Schreiben dieses ganzen Buches eine Überraschung gewesen, weil ich am Anfang wirklich nicht gewusst habe, was es wird. Also ich bin da wirklich einen Weg gegangen, der im Innenstehen entstanden ist. Ich habe gewusst, ich weiß viel über Führung, Organisation und Change und Kommunikation. Einerseits. Und andererseits kommt vielleicht dazu, dass ich in einer Lebensphase bin, wo ich aus diesem beraterischen Dauerstress sozusagen ausgestiegen bin, langsamer werde und Zeit habe, Dinge zu tun, die all die Jahre nicht so immer einfach waren, also nachzudenken und sich was zu überlegen. Und in diesem ruhigeren Zustand ist sozusagen meine alte Lebensgeschichte wieder mehr in den Vordergrund gekommen als politischer Mensch, der ich immer schon war. Und plötzlich so der Gedanke, ich will mein Wissen, meine Erfahrung irgendwie zusammenbringen, aber nicht wieder ein Buch über Führung schreiben. Ja? Und da muss ich auch dazu sagen, einen Impuls gegeben hat mir mein Verleger, sozusagen, der Fritz Simon, dem ich damals erzählt habe, dass ich wieder ein Buch schreibe, und er hat gesagt, was, schon wieder über Führung? Und dann habe ich gedacht, nein, also er hat recht, eigentlich nicht schon wieder über Führung. Es gibt schon so viele Bücher über Führung. Also ich habe da nicht so richtig Lust gehabt, habe gleichzeitig Lust, etwas zu schreiben, und dieser Raum, der da entstanden ist für meine politischen Ambitionen, Engagement, hat irgendwie zu dieser Mischung geführt. Und das ist eigentlich im Schreiben entstanden. Insofern ist das ganze Buch eine Überraschung für mich. Und das Bild, das ich immer vor Augen habe, ist nach wie vor mein Enkel und alle Kinder dieser Welt. Es geht mir jetzt noch so, dass ich bin hier in Italien und hier gibt's, also hier laufen die Kinder freier herum als sonst wo. Man sieht sie viel mehr, habe ich das Gefühl. Und ich schaue diese Kinder an und denke mir, welche Welt bieten wir euch da, wenn ihr groß seid? Ja, das ist das Bild, das ich habe. Und das wird nicht nur nicht anders, sondern auch nicht besser. Ne?
Ich würde trotzdem ganz gerne mal nochmal auf Ihren Kompass zurückgucken, weil wenn Sie jetzt sagen, was Sie an die Zukunft haben, die Kinder von heute, also was erwartet die Kinder von heute, morgen und übermorgen? Wenn wir jetzt um 10 Jahre in die Zukunft schauen könnten, Frau Dr. Seliger, und wir könnten schauen, der Kompass für Transformieren hat gewirkt. Was glauben Sie, woran würden wir erkennen, dass die Gesellschaft auf der richtigen Richtung ist? oder auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung?
Das ist eine schwierige Frage. Also nachdem wir an so vielen Ecken gleichzeitig zupfen, wenn wir über Transformationsprozesse nachdenken, an der ökologischen, an der ökonomischen, an der demokratiepolitischen, an der technologischen Ecke, ist es wahrscheinlich mit einem Bild gar nicht beantwortbar, glaube ich. Aber es ist natürlich dann gleichzeitig fast egal, wo man ansetzt, es ist sowieso alles mit allem verbunden. Also wenn Sie mich jetzt so fragen, und das hat viel mit den Büchern zu tun, die ich gerade lese, und mit den Dingen, die mich gerade also wirklich emotionalisieren, dann ist die Welt in 10 Jahren weiblicher. Dann ist die Welt so, dass Männer wie Trump und Putin und Xi Jinping und Orban und wie sie alle heißen, keinen Zugang zu Macht haben, wie es jetzt ist. Also die Kombination von Macht und Geld, die so die Welt im Moment prägt, das ist eine Männerwelt, davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern auch beseelt von diesem Gedanken. Und ich glaube, vieles würde sich ändern, wenn die Welt weiblicher wird, in dem Sinn, dass es nicht ein Matriarchat gibt, sondern eine Welt von Männern und Frauen und nicht eine Männerwelt. Ob das in 10 Jahren schon passieren wird, weiß ich nicht, weil die Männer haben 5000 Jahre lang jetzt Zeit gehabt, ihre Männerwelt einzurichten. Zugleich macht es mich ein bisschen zuversichtlich, der Umstand, dass das, was wir jetzt erleben, eine derartig schon ins Groteske gehende Zuspitzung ist, dass es wie in jeder Krise jetzt offen ist, ob diese Zuspitzung in eine Katastrophe führen wird, also in eine vollkommene Zerstörung. Also ich weiß nicht, ob allen Lebens, aber gesellschaftlichen Lebens, so wie wir es kennen auf jeden Fall. Oder ob das eine Zuspitzung ist, die wir als Ressource nutzen können und sagen, hier zeigt sich, dass das da nicht mehr weitergeht. Es geht da auch nicht mehr weiter. Ja, also an allen Ecken und Enden, wo dieses, also das gibt ja so diese Worte der Fallokratie oder des Fallozeens ist jetzt im Buch erschienen. Also wo diese männerdominierte Gesellschaft verbunden mit Erdöl und anderen Dingen, die so Machtinsignien sind, Geld, Erdöl und so weiter. Auch im Übrigen künstliche Intelligenz und Ähnliches, wo man sagen kann, wohin kann sich das noch entwickeln? Welche Perspektiven hat das? Und da, glaube ich, sehen die selber, dass es keine Perspektiven hat. Die sind ja selber in einer Endzeitstimmung und bunkern noch, was noch irgendwie zu bunkern ist und holen noch raus, was irgendwie noch rauszuholen ist. Die Endzeitstimmung haben die schon selber. Und die Hoffnung ist, dass sie nicht uns alle in den Untergang hineinreißen. Und da würde ich sagen, da haben die Frauen eine große Aufgabe und eine große Chance. Aber sie müssen aufpassen, dass das nicht in so einem, also ich sag's einmal so, Radikalfeminismus endet, wo dann die Dichotomie zwischen Männern und Frauen wieder sich auftut, sondern dass und das, glaube ich, habe ich im Buch auch angeschnitten, dass es ein Zeitalter der Kooperation wird. Mhm. Denn das ist für mich weiblich. Mhm.
Frau Dr. Seliger, habe ich Ihnen jetzt irgendeine Frage nicht gestellt zum Buch oder auch zu Ihrer Idee, wo Sie sagen, Frau Lutschwitz, das möchte ich auf jeden Fall noch sagen, dann haben Sie jetzt noch die Chance, das anzubringen.
Naja, Sie haben mir sehr viele gute Fragen gestellt. Also ich habe keine Antworten, die ich gerne loswerden möchte. Ich habe nur einen großen Wunsch, nämlich dass das, was mir da am Herzen liegt, von jenen gehört und aufgenommen und auch genützt wird, die meiner Ansicht nach gemeinsam an einer Zukunft arbeiten, die in diesem Sinne, wie ich es versucht habe zu beschreiben, weiblich ist. Es ist mehr ein Wunsch als eine Antwort. Also Sie könnten mich gefragt haben, was ist denn jetzt das Nächste? Und dann würde ich sagen, ich engagiere mich überall dort, wo ich den Eindruck habe, meine Möglichkeiten sind gefragt und auch hilfreich. Und vielleicht, ja, doch, vielleicht werde ich noch einen Gedanken los. Ich weiß die Frage dazu nicht, aber die Antwort weiß ich. Ich glaube, meine Hauptaufgabe ist darin oder sehe ich darin, dass ich gerade jene Organisationen oder Teile der Gesellschaft oder Gruppierungen selber ein bisschen wachrütteln möchte und auf ihre Täterschaft hinweisen würde. Ich bin im Moment, habe ich eine Rolle des Hineingrätschens und Unangenehmseins, weil das sind die unangenehmen Fragen, wenn man sich selber in den Spiegel schauen soll und fragen muss, wie ist uns das gelungen, so eine Welt zuzulassen? Wo haben wir geschlafen? Wo sind wir mit den falschen Antworten und Bildern und Annahmen in unsere gesellschaftlichen Ziele hineingegangen? Also sprich, wo haben wir moralisiert? Wo haben wir belehrt? Wo haben wir das Gefühl gehabt, wir haben die Wahrheit? Ja, das sind ja so Anführungszeichen linke Haltungen. Ja, die ganze Frage, wie die anderen sind einfach dumm, daher geht es um Bildung. Es geht nicht nur um Bildung. Ja, also Bildung ist schon gut. Also die Frage, die Sie mir hätten stellen können, wenn ich jetzt meine Antwort anschaue, dann denke ich, ja, vielleicht, wo sind Sie am wirksamsten derzeit und wo wollen Sie am wirksamsten werden? Und da sage ich überall dort, wo ich sehe, dass die Leute, die das aus meiner Sicht Gute wollen, die progressiven Kräfte, die Fehler machen, die zur Stärkung der reaktionären Kräfte führen.
Hm. Dankeschön, Frau Dr. Seliger. Ich beende den Podcast immer ganz gerne mit so einem Art Kaleidoskop, so nenne ich zumindest. Das heißt, ich stelle, also formuliere einen Satz an und Sie formulieren ihn zu Ende. Also Sie beenden ihn gerne kurz und knapp, was Ihnen in den Kopf kommt, ins Herz kommt, intuitiv. Und bei Ihnen habe ich mir 5 Sätze angedacht. Ich würde starten. Sind Sie bereit? Kann ich?
Ja.
Loslegen?
Ja.
Wunderbar. Systemisches Wissen
ist ein notwendiger Teil der Transformation.
Gesellschaftlicher Wandel
ist immer.
Der Blick auf die Vergangenheit
ist so subjektiv wie der Blick in die Zukunft.
Jetzt kommt's. Der Blick auf die Gegenwart
ist beunruhigend, aber gibt ein bisschen Hoffnung.
Last but not least, der Blick auf, ich sage nicht in, ich sage auf die Zukunft,
macht mich froh, wenn ich hier in Italien sitze und in meiner doch ziemlich intakten Umgebung der Natur und in einem Dorf bin, wo gesellschaftliche Beziehungen noch gut funktionieren und eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Freundlichkeit herrscht, wie ich das in Italien sehr oft schon erlebt habe. Und der Blick in die Zukunft macht mir wirklich schwere Bauchschmerzen, wenn ich dann wieder meinen Fernseher aufdrehe und Nachrichten schaue.
Mhm. Frau Dr. Seliger, ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit und mir hat's Freude gemacht, mit Ihnen, ja, Ihnen Fragen zu stellen und mit Ihnen in den Austausch dazu zu gehen. Ich habe Sie gerne gehört, Ihre Antworten, und ich
herzlichen Dank.
Ja, dann ich sage ich liebe Grüße nach Italien und ciao.
Ciao.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?